Siliziumanoden, ein echtes Trendthema in der Batterieforschung. Man verspricht sich davon seit Jahren jetzt höhere Energiedichten und gleichzeitig natürlich viel, viel mehr Reichweite für die Elektroautos. Es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, die sich damit beschäftigen, seit Jahren auch Fördergelder bekommen in großem Umfang. Aber ja, passiert ist bisher jetzt nicht so viel. Wir kennen das so ein bisschen von Festkörperbatterien. Das ist auch immer so am Horizont das Thema, was man erreichen will. Aber gleichzeitig wartet man immer und wartet, dass endlich was dabei rauskommt. Wir haben heute ein Startup aus Halle hier im Podcast und die rollen mit ihrem ganz neuen Verfahren zu Siliziumanoden das Feld von hinten auf.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen zurück bei Geladen, dein Lieblings-Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Ja, wir begrüßen heute im Podcast Dr. Marcel Neubert. Herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr, heute über das Thema Siliziumanoden zu sprechen.
Ja, wir auch. Ich stelle Sie noch mal ganz kurz vor. Sie sind Gründer und CTO des Startups Norxy, das in Halle an der Saale beheimatet ist. Und ja, Sie haben ein Verfahren entwickelt, um Hochleistungsanoden aus reinem Silizium im industriellen Stil herzustellen.
Herr Neubert, wir sind total gespannt und ehrlich gesagt sehr, sehr dankbar. Wir haben die letzten 4 Monate versucht, mit sämtlichen Herstellern von Silizium-Graphit-Anoden in Kontakt zu treten. Das scheint offenbar ein Riesengeheimnis gerade zu sein, wie da die einzelnen Verfahren so entwickelt werden. Jetzt stellen wir uns kurz mal vor, irgendwann kommen diese Silizium-Anoden auch in E-Autos zur Anwendung. Was wäre aus Ihrer Sicht so das Best-Case-Szenario, wenn Sie sich das vorstellen? Welche Eigenschaften haben diese E-Autos in Zukunft?
Diese Anoden, die werden ja aktuell aus Graphit gefertigt und die sind für die generellen Batterien das Nadelöhr aktuell. Und deswegen ist auch dieses große Geheimnis dort vorhanden, weil das Silizium ein unheimliches Potenzial hat, die Energiedichte volumetrisch sowie gravimetrisch erheblich zu verbessern. Das heißt, ich kann mehr Energie in das gleiche Volumen reinladen und ich gehe davon aus, dass man durchaus Faktor 2 im Gewicht und im Volumen erreichen kann. Was man nicht vergessen darf, ich kann diese Siliziumanoden auch deutlich schneller laden.
Und in welchen Raten sprechen wir da? Ist das auch sozusagen durch 2? Also wenn wir uns überlegen, in 10 Minuten, 15 Minuten vollzuladen, sind das erreichbare Zeiten, Ladezeiten?
Von Seiten des Akkus sind das durchaus erreichbare Zeiten. Man muss natürlich im Hintergrund die entsprechende Ladepower zur Verfügung stellen. Aber von Seiten der Batterie ist das durchaus möglich, solche hohen Laderaten zu erzielen. Und das liegt in der besonderen Eigenschaft vom Silizium. Und was auch immer wichtig ist und was ich gerne erwähne, diese aktuelle Lithium-Ionen-Batterie, die benötigt immer das Graphit. Und jetzt haben wir 30 Jahre Entwicklung auf dieser Anodenseite erlebt und jetzt ist genau dieses System ausoptimiert und man wartet sozusagen auf den nächsten Schritt und das ist über ein neues Material nur gegeben.
Ja, wir schauen uns das nachher im Podcast nochmal genauer an, so die ganzen Eigenschaften und was für Vorteile, aber vielleicht auch was für Herausforderungen es da bei Silizium gibt. Gucken aber erstmal so auf diesen Rohstoff, auf das Element Silizium. Beschreiben Sie das doch mal. Wie sieht das eigentlich aus? Welche Vorkommen gibt es da und welche Eigenschaften hat das so?
Das Silizium in elementarer Form ist so leicht gräulich bis schwarz. Es hat eine vergleichsweise geringe Dichte, ähnlich wie Graphit. In etwa Faktor 4 geringer im Vergleich zu Kupfer, so in Relation. Und es ist bei Raumtemperatur fest. Und es hat ein sehr stabiles Oxid, Siliziumoxid. Und das ist bekannt als Quarz. Da reden wir über Vorkommen. Quarz ist Hauptbestandteil des Sandes und damit gibt's Silizium gewissermaßen wie Sand am Meer. Es hat in der Erde das zweithäufigste Vorkommen nach Sauerstoff. Das heißt, das Ressourcenthema ist damit abgedeckt.
Jetzt gibt's aber unterschiedliche Arten von Silizium. Ich glaube, viele kennen Polysilizium oder haben schon mal gehört von diesem Siliziumcarbid. Auch aus den vergangenen Episoden hier im Geladen-Podcast wird zum Beispiel bei Halbleitern so angewendet. Sprechen wir da über dieses Silizium oder reden wir da über ganz andere Arten, was jetzt die Batterie angeht?
Bei der Batterie ist das Tolle, dass ich in dem Moment nicht auf so hochreines Silizium oder besondere Siliziumform angewiesen bin. Man kennt ja das Silizium aus der Mikroelektronik. Dort wird es hochrein hergestellt mit einer sehr hohen Wertschöpfung. Das Silizium, was wir einsetzen, ist in dem Moment nicht auf diesem Level, was die Reinheit und die Güte angeht. Und wir verwenden reines Silizium für unseren Prozess.
Jetzt ist es so, wir sprechen heute im Podcast einmal darüber, das Graphit an der Anode komplett zu ersetzen durch Silizium, aber auch eben beizumischen einfach dem Graphit. Fangen wir erstmal mit der Beimischung an. Erklären Sie doch mal, was macht das denn, dieses Silizium, wenn wir es dem Graphit beimischen? Was bringt das eigentlich?
Die Anode selber in der Batteriezelle ist ja das Speichermedium. Während des Ladens wird in die Anode Lithium gespeichert. Und im Gegensatz zu Graphit hat Silizium die in etwa 10-fach höhere Speicherfähigkeit. Und um dieses Potenzial auszunutzen, sind sehr, sehr viele Herausforderungen verbunden. Und um diese Herausforderung etwas zu umgehen, aber schon ein wenig das Potenzial von Silizium zu nutzen, mischt man im einstelligen Prozentbereich einer Standard-Graphit-Anode etwas Silizium bei.
Wir hören ja auch immer, dass es durchaus einige Hersteller gibt, die das schon tun. Jetzt können wir aber wenig in die Industrie reinschauen, weil die natürlich sehr ungerne über diese Verfahren sprechen. Ist das schon irgendwo State of the Art?
Diese Beimischungen sind tatsächlich schon State of the Art, allerdings in recht geringen Mengen. Soweit mir bekannt ist, den letzten industriellen Stand, der ist uns natürlich auch nicht bekannt, aber diese vergleichsweise geringen Mengen liefern noch nicht das vollständige Potenzial und man möchte diesen Siliziumanteil immer weiter steigern. Das ist eigentlich das Ziel bei diesen ganzen Entwicklungen, die jetzt betrieben werden.
Wenn wir uns jetzt diesen Prozess, bei dem sich das Lithium einlagert in die Anode, mal genauer angucken und wenn wir da jetzt Graphit und Silizium haben, wie sieht das denn aus, auf atomarer Ebene? Wie muss man sich das vorstellen? Was gibt es da für Unterschiede zwischen den beiden Elementen?
Wenn man sich das Graphit betrachtet, dann ist das so als Lagenstruktur aufgebaut. Und wenn ich die Zelle lade, wandert das Silizium von der Kathode in die Anode und setzt sich auf diese Zwischengitterplätze zwischen diesen einzelnen Lagen. Und ich benötige 6 Kohlenstoffatome, um ein Lithium-Ion zu speichern. Im Gegensatz dazu findet bei Silizium ein Legierungsprozess statt. Und dort ist es extrem im Unterschied, und zwar kann ich pro Siliziumatom nahezu 4 Lithium-Ionen speichern. Und daraus begründet sich diese dramatisch höhere Speicherfähigkeit zwischen diesen beiden Elementen.
Jetzt haben wir eine höhere Speicherfähigkeit, eine höhere Performance. Jetzt schielen wir mal so ein bisschen Richtung Anwendung. Logisch, wir denken sofort natürlich an E-Autos, weil das toll wäre, schnell aufzuladen und eine höhere Reichweite damit zu erreichen. Aber grundsätzlich wäre das ja auch denkbar, beispielsweise bei Drohnen in der Luftfahrt oder sowas. Da denke ich sofort daran, dass es essentiell ist, sehr schnell aufzuladen und vor allem auch ein bisschen mehr Dichte mitzubringen als jetzt die Lithium-Ionen-Batterien heutzutage.
Genau. Also würde man es 100% Silizium realisiert bekommen, dann hätte man nahezu alle heutigen Probleme der Akkutechnologie gelöst. Das ist die Speicherdichte, das ist die volumetrische Speicherdichte, das ist das Laden. Allerdings gibt es eine allumfassende und umspannende Herausforderung und das ist das Thema Ausdehnung. Und aufgrund dieser Ausdehnung des Siliziums generieren sich viele, viele neue Probleme und deswegen ist die Anwendung nach wie vor eine echte Herausforderung.
Ja, dann gehen wir doch gleich mal auf diese Volumenausdehnung ein. Erklären Sie das mal bitte. Warum dehnt sich das so aus und was passiert dann da genau? Was ist dann das Problem bei dieser Ausdehnung?
Ich hatte eingangs erwähnt, dass auf ein Siliziumatom fast 4 Lithium-Ionen kommen. Das heißt, das sind unglaubliche Mengen an Lithium, die in diese Siliziumschicht eindringen müssen. Und daraus entsteht eine Ausdehnung fast um Faktor 4. Und das ist für das Zellleben an sich dramatisch, für das Zell-Assembly. Und diesen Umstand, genau dieses Thema versucht man eben mit verschiedenen Ansätzen zu lösen.
Ist das auch der Grund, dass man bisher nur so ganz leicht beimischt? Und von welchem Verhältnis sprechen wir da eigentlich? Also wenn man mal Graphit zu Silizium dort ins Verhältnis setzt, wie hoch sind diese Beimischungen gerade?
Soweit mir bekannt, ist aktuell in der Anwendung eher einstelliger Prozentbereich. Das Silizium hat noch diese etwas weiter herausfordernde Eigenschaft, dass es beim Laden zuerst geladen wird. Das heißt, wenn ich Silizium in so einer Graphitanode integriert habe, wird erstmal das Silizium vollständig geladen und erst dann beginnt der Ladeprozess des Graphits und dadurch entstehen große Spannungen und daraus begründet sich, dass ich eben nur im einstelligen Prozentbereich zunächst beimische. Allerdings arbeiten viele, viele Hersteller auch an Siliziumanoden mit höheren Anteilen. Man spricht teilweise von 50, von 70%, wobei hier es sehr, sehr schwer ist, in die Labore reinzuschauen, wie dort wirklich der aktuelle Stand ist.
Wenn wir uns jetzt nochmal diese Volumenausdehnung, die ja so die größte Herausforderung ist, anschauen und da nochmal ein bisschen mehr reingehen, ist da auch tatsächlich dann ein Problem, dass im Prinzip die einzelnen Materialien, dass da so ein Kontaktverlust entsteht, wenn dann sich das so ausdehnt? Oder wie muss man sich das genau vorstellen? Was kann im schlimmsten Falle passieren?
Wenn ich jetzt Silizium einfach als Lage auf die Standardkupferfolie aufbringen würde, dann passiert eins, dass es zerbröselt, es wird pulverisiert, ähnlich wie so ein Butterkeks, und ich kann einmal laden, danach kann ich wieder entladen und die Zelle ist in dem Moment so gut wie am Lebensende. Und um diese Herausforderung zu umgehen, arbeiten nahezu alle Hersteller daran, Räume zu schaffen, indem man Nanostrukturen generiert, dass dieses Ausdehnen darüber kompensiert wird und ja, die Zwischenräume Platz schaffen für diese Volumenausdehnung, wobei sich daraus wieder neue Probleme generieren. Das ist der Ansatz.
Was sind genau diese Nanostrukturen? Jetzt stelle ich mir vor, es muss natürlich genügend Platz sein, dass ich diese Anode auch ausdehnen kann. Aber was ist nochmal mit dieser Nanostruktur selber gemeint?
Nanostruktur, das können kleine Kügelchen sein, aber auch in Form von dünnen Drähten werden Ansätze verfolgt. Man bringt dann auf die Kupferfolie eine Art Keim auf und von diesem Keim entsteht dann so ein Nanodraht, und dieser Nanodraht hat entsprechend, wie geschildert, den Raum. Bei diesen Nanokügelchen gibt es auch wiederum verschiedene Ansätze. Man nutzt im Wesentlichen chemische Verfahren, um diese Nanostrukturen eben herzustellen und dann klassisch, wie bisher auch die Graphitanode, diese Strukturen zu drucken.
Aus welchen Materialien bestehen denn diese Nanodrähte? Ist das dann Kupfer oder ist es Kohlenstoff?
Das ist Silizium. Diese Nanodrähte bestehen dann hauptsächlich idealerweise aus Silizium, weil ich ja das Potenzial von Silizium in der Zelle dort nutzen möchte. Hat mit Kupfer in dem Moment erstmal nichts zu tun, aber es ist natürlich sehr schwierig, großindustriell diese feinen Strukturen herzustellen, und deswegen sind die Verfahren im Allgemeinen auch sehr teuer und deswegen ist eine breite Anwendung recht schwierig.
Ja, können Sie da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, weil es gibt ja eine Reihe von Firmen, die wir auch hier im Podcast schon mal besprochen haben, Prologium beispielsweise, Stordot, die auch genau mit diesen Nanodrähten oder Nanopartikeln arbeiten, aber bisher ist es ja sozusagen nicht ja wirklich von Erfolg gekrönt worden. Woran scheitert das bisher?
Das Scheitern, das muss man etwas vielschichtig betrachten. Ich würde in dem Moment nicht von Scheitern sprechen, sondern es gibt ja Anwendungen. Amprius stellt Zellen bereits her, aber die erste Ebene ist in dem Moment die Kostenstruktur. Es ist hochkomplex und man möchte diese Zellen oder diese Anoden hochrate herstellen, und das ist sehr schwierig. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt betrifft dann eher die Zellchemie. Wenn ich so eine Nanostruktur habe, dann kann ich es trotzdem nicht verhindern, dass sich diese Nanostruktur ausdehnt. Und dazu ist es wichtig zu wissen, beim ersten Ladevorgang bildet sich eine Haut auf diesen Anoden. Die nennt man Solid Electrolyte Interface. Das ist der englische Begriff, der ist gebräuchlich, oder SEI. Und diese Grenzschicht bindet Lithium irreversibel. Das heißt, beim ersten Laden geht ein gewisser Prozentsatz dieses Lithiums verloren und steht dann später nicht mehr zum Laden und Entladen zur Verfügung. Und jetzt habe ich eine sehr große Oberfläche in Form von Nanodrähten, und diese Oberfläche bindet dann in dem Moment auch sehr viel Lithium, was ich mühsam in meine Kathode reingebracht habe, und steht mir dann aber später nicht mehr für einen Ladevorgang zur Verfügung. Und dann generiert sich noch ein weiteres Problem daraus. Diese Strukturen brechen immer wieder auf. Beim Graphit ist es so, dass diese Grenzschicht sehr stabil ist und bestehen bleibt. Wenn sich diese Nanokügelchen und Nanodrähte immer wieder neu ausdehnen, wächst diese Schicht ins Unermessliche, der Widerstand steigt und ich bekomme in dem Moment Probleme mit der Langzeitstabilität. Und diese Herausforderung ist nach meinem Kenntnisstand noch nicht vollumfänglich gelöst.
Jetzt sagen Sie aber, Sie haben eine Technologie dafür entwickelt, das dann doch zu lösen. Darüber sprechen wir heute. Aber davor würde ich Ihnen gerne noch zwei Fragen stellen. Für welche Zellchemien wird denn diese Silizium-Anode speziell entwickelt? Wir wissen ja, es gibt ganz unterschiedliche Lithium-Ionen-Batterien von LFP über NCA, über NCA-Ansätze. Also in welchem Zusammenhang, würden Sie denn sagen, kommt das im besten Falle zur Anwendung?
Es gibt nach meiner Einschätzung hier keine klassische Unverträglichkeit. Wir nutzen selber für unsere Tests Standard-Kathoden, testen verschiedene Kathoden. Und in jedem Fall, wenn Lithium dort der Ladungsträger ist, dann kann man diese Silizium-Anoden einsetzen. Das gilt auch im Speziellen für Festkörperanwendungen, wo Silizium-Anoden auch sehr, sehr interessant sind. Insofern, wir nutzen in dem Moment Standardmaterialien und haben keine direkte Einschränkung auf eine spezielle Zellchemie. Das ist ja das Schöne. Ich kann prinzipiell die Graphitanode, sehr verkürzt dargestellt, aber prinzipiell kann ich die Graphitanode 1:1 durch die Siliziumanode ersetzen und habe dann eine Zelle gebaut mit deutlich mehr Kapazität.
Unser Stammpublikum weiß das. Wir reden hier im Podcast natürlich auch sehr häufig über Natrium-Ionen-Batterien und da auf der Anodenseite haben wir den Unterschied, dass wir da kein Graphit, sondern Hartkohlenstoff verbaut haben. Wie ist das mit Silizium-Anoden? Würden die da auch funktionieren?
Die würden prinzipiell funktionieren, aber dort hat Graphit bzw. Kohlenstoff den Vortritt, weil die Speicherfähigkeit dieser Natrium-Ionen von Graphit deutlich höher ist. Insofern gibt es keinen Bedarf, da einen Ersatz zu finden. Dort sind eher die Herausforderungen auf der Kathodenseite zu finden.
Ja, dann reden wir doch mal über Ihre speziell entwickelte Methode, jetzt Silizium-Anoden eben doch zu 100% zu entwickeln. Erzählen Sie es mal ganz kurz. Das hat speziell mit der Beschichtung natürlich zu tun. Da setzen Sie mal an. Wie funktioniert das genau?
Also ich hatte ja beschrieben, dass nahezu alle Ansätze in die Richtung gehen, Raum zu schaffen und dieses Ausdehnen über den Weg zu kompensieren und daraus generieren sich neue Probleme. Wir nutzen einen völlig neuen Ansatz. Es ist uns auch nicht bekannt, dass jemand einen vergleichbaren Ansatz nutzt. Und der erste Verfahrensschritt ist, wir bringen eine einfache Siliziumlage auf die Kupferträgerfolie auf. Das hat den großen Vorteil, wir brauchen nicht diese komplexen Nanostrukturen erst aufbauen, sondern wir können ein Verfahren verwenden, welches im besten Fall kostengünstig ist. Wir sind im ersten Schritt verfahrensfrei. Der eigentliche Clou entsteht dann im zweiten Schritt und dort setzen wir einen ultra kurzen Heizschritt ein mittels Blitzlampen. Und dort entsteht eine mechanisch stabile Struktur. Das Kupfer diffundiert aus der Kupferfolie in diese Siliziumlage. Diese ganzen Prozesse sind auch bekannt aus der Halbleiterindustrie und bildet eine mechanisch stabile Struktur. Und diese mechanisch stabile Struktur, die beschreiben wir gern mit einem Stahlbetonbau, wiederum auf Nanoskala. Und dort ist es uns gelungen, auf diese vergleichsweise einfache Art und Weise diese Siliziumanode so mechanisch zu stabilisieren, dass sie als Lage fungiert. Die große Oberfläche, die vermeiden wir damit, weil in erster Näherung wir eine homogene, glatte Oberfläche dem Elektrolyten anbieten und damit dieser initiale Verlust erheblich gemindert wird.
Jetzt stelle ich mir trotzdem vor, dass das Aktivmaterial dann doch porös ist und die Lithium-Ionen da sozusagen reinflitzen können. Ist das so?
Das ist so. Es gibt sehr, sehr viele Vorteile, wenn man sich vorstellt, ich habe Kupferdrähte in dieser Siliziumstruktur. Das liefert mir eine sehr hohe thermische Leitfähigkeit, eine sehr hohe elektrische Leitfähigkeit. Und die Besonderheit an dem Verfahren ist, dass ich in Abhängigkeit von dem Metall, mit dem ich das Silizium dotiere, sehr verschiedene Strukturen erstellen kann. Es ist ein Unterschied, ob Silizium an einer Grenzfläche Kupfer gebunden ist oder ob ich geringe Mengen anderer Metalle beifüge und dort kann ich mit Porosität etc. auch spielen.
Das ist ja hochinteressant. Also diese kleinen Kanäle, die sind dann trotzdem stabil, auch wenn sich das Material ausdehnt und wieder zusammenzieht.
Genau. Man muss sich das so vorstellen, dass neben dem Silizium ja Kupfer auch ein paar Silizide sind und diese Bereiche fungieren dann als Kompensator in dem Moment, so dass ich nicht konzentriert Silizium als Schicht ausdehne, sondern eben auf dieser kleinen Skala. Und es ist verfahrensseitig ein absolut dramatischer Sprung. Ich kann die Herstellung auf ein Minimalmaß reduzieren. Kupferfolie, Siliziumschicht, etwas Energie und meine Anode ist in dem Moment fertig. Ein Ansatz, der verfahrenstechnisch weiter zu reduzieren ist, gibt es an der Stelle meiner Meinung nach nicht.
Ja, ist sehr spannend. Das hört sich so ein bisschen so an. Ja, eigentlich eine relativ einfache Lösung, aber auf die aber bisher noch niemand gekommen ist. Können Sie da mal ein bisschen uns vielleicht mitnehmen? Wie sind Sie darauf gekommen?
Ich muss gestehen, ich bin nicht der Ideengeber dieser Technologie. Allerdings gab es ein Projekt zwischen dem Helmholtz-Zentrum und der TU Freiberg. Die TU Freiberg, das sind Leute, die sich mit Batterien beschäftigt haben. Das Helmholtz-Zentrum, das sind absolute Halbleiter-Experten. Und als die beiden sich sozusagen getroffen haben, ist dem einen genau diese Idee gekommen, um diese Anoden so herzustellen. Und man muss sagen, diese ganzen Prozesse, diese Verbindungen, die sind alle aus der Halbleiterforschung bekannt. Ich hatte erwähnt, Silizium hat eine breite Anwendung. Dadurch ist auch ein sehr hoher Wissensschatz zur Verfügung, um diese Silizium-Anoden dahingehend weiter auch zu optimieren. Und wir wollen in unserem Silizium alles das, was die Halbleiterindustrie nicht möchte. Wir wollen Kupferdiffusion, wir wollen Verunreinigung, wir wollen kleine Strukturen, wir wollen idealerweise amorphe Systeme, ganz schlechte Kristallinität, das ist alles das, was für uns von Vorteil ist, für die Langlebigkeit und genau das Gegenteil, was sich die Halbleiterindustrie wünscht.
Jetzt interessiert uns natürlich nochmal diese Hochleistungsblitzlampe, die schießt mehr oder weniger jetzt da irgendwelche Löcher rein oder was passiert da genau im Silizium, dass da diese Kanäle entstehen?
Diese Blitzlampe macht mehr oder weniger diese Verbindung aus Kupferfolie und Siliziumschicht heiß. Aber das auf einer Zeitskala von wenigen Tausendstel Sekunden. Und das ist der Clou an dem Ganzen. Das Silizium reagiert nicht einfach durch das Heißmachen mit der Kupferfolie zu einem Silizid, sondern es entsteht so eine Art Nichtgleichgewichtszustand. Für einen kurzen Moment diffundiert das Kupfer und wird dann mehr oder weniger eingefroren in der Struktur, wie wir sie dann als Siliziumanode einsetzen. Und diese Verfahren sind inline-fähig und bekannt auch aus dem Halbleiterbereich, haben breite Anwendung und nutzt man dort in der Halbleiterindustrie zur Aktivierung von Ladungsträgern.
Um das jetzt vielleicht mal zusammenzufassen, so Ihre Innovation, also das heißt, Sie entwickeln den Prozess und verkaufen den dann im besten Fall an Zellhersteller oder wie muss man sich das vorstellen?
Wir hatten diese Idee, diesen Prozess zu entwickeln, diese Anoden zu entwickeln und mussten feststellen, dass das für eine Glaubwürdigkeit in dem Moment nicht reicht. Aus dem Grund haben wir eigene Zellentwicklung, Anodenentwicklung kombiniert und wollen jetzt in dem Moment demonstrieren, dass das Materialsystem, so wie wir es herstellen, nachweislich auf einer Kostenstruktur, die absolut konkurrenzfähig ist zu Graphitanoden, dass wir mit diesem Materialsystem diese mechanische Stabilisierung erreicht haben und auch langleibige Zellen bauen. Und mein Wunsch wäre, dass sich ein Partner findet, der das ganze Thema Zellchemie mehr oder weniger schon für sich analysiert hat und in Kombination mit unserer Anode die Entwicklung dann vorantreibt.
Das hört sich auf jeden Fall realistisch an, aber dieser Partner würde natürlich gleich fragen, naja, wie lang hält denn diese Zelle im Einzelnen durch? Sie hat zwar Kraft, sie ist sehr energiedicht, ist sehr hochleistungsfähig, aber jetzt habe ich gelesen auf Ihrer Website, über 300 Zyklen kommt Ihre Laborzelle trotzdem nicht hinaus. Ist das nicht ein Problem?
Die Zyklenfestigkeit, das ist so ein Begriff, der immer an Randbedingungen geknüpft ist. Wie betreibe ich die Zelle? Wie schnell lade ich die Zelle? Lade ich die Zelle voll? Ich finde es viel interessanter, die Reichweite zu betrachten. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, vielleicht 50% mehr Reichweite zu generieren, dann würde das bedeuten, auf so ein Elektroauto hochgerechnet, könnten das grob 600, 700 Kilometer sein. Und wenn ich das 300 bis 400 Mal dann erreichen würde, dann bin ich im Bereich von 200.000 Kilometern. Und man muss dazu wissen, nach diesen 300 bis 400 Zyklen ist die Zelle nicht am Lebensende, sondern hat noch 80% Restkapazität.
Aber trotzdem versuchen Sie ja wahrscheinlich, das Ganze noch weiterzuentwickeln, dass da noch mehr Zyklen drin sind, oder?
Genau, das ist natürlich das Ziel. Ich hatte von Zellchemie gesprochen, das ist hochkomplex. Es sind extrem viele Verfahrensschritte. Man muss dazu sagen, bei uns gibt es 15 Wissenschaftler in etwa, die an dem Thema arbeiten. Bei den großen Zellherstellern arbeiten hunderte Wissenschaftler. Und das ist genau dieser Match, den wir jetzt suchen. Die Erfahrung aus der Zellchemie in Kombination mit unserer Anode. Aber wir mussten bis zum jetzigen Zeitpunkt erstmal demonstrieren, dass es überhaupt eine stabile Struktur erzeugt wird. Das ist vielleicht noch ein guter Hinweis. Wenn wir unsere Anode neu assemblen in eine neue Zelle, dann läuft die wieder los. Das heißt, diese Stabilisierung dieser Struktur, dieser Siliziumanodenstruktur ist auch in dem Moment nachgewiesen. Es gibt dann im Bereich der Zellchemie Verluste und ja, die Schwierigkeit ist, am Ende passiert der Kapazitätsverlust und für diesen Kapazitätsverlust gibt es ganz, ganz viele Ursachen. Das Problem ist, man weiß nicht in dem Moment, was die Ursache für diesen Kapazitätsverlust ist. Und deswegen spielt dort eine hohe Erfahrung eine Rolle. Und ja, die konnten wir uns jetzt nur Stück für Stück erarbeiten. Aber wir sehen unglaubliches Entwicklungspotenzial, was sowohl die Anode betrifft, als auch die Zellchemie, um dann zu hohen Zyklenzahlen zu gelangen.
Um das Potenzial unserer Siliziumanoden im Betrieb vollständig ausnutzen zu können, erfordert es zudem entsprechend hochkapazitive Kathoden, quasi als Gegenspieler. Je höher die Kapazität, desto dicker muss wiederum die Kathode sein. Das geht am Ende zulasten der Laderate. Die Zellchemie muss entsprechend angepasst sein. Aktuell erreichen wir in unseren Vollzellen gute Werte von 300 Wattstunden je Kilogramm bei etwa 1000 Wattstunden je Liter. Uns ist an der Stelle absolut bewusst, dass Firmen beispielsweise wie Amprius höhere Werte erzielen. Allerdings wurde hier über viele Jahre auch auf Zellebene entsprechendes Know-how aufgebaut. Auf der anderen Seite demonstriert das wiederum auch das Potenzial unserer Siliziumanoden.
Jetzt muss ich trotzdem nochmal zurückspringen. Sie haben ja gerade gesagt, diese 300 Zyklen, die könnte man trotzdem heutzutage nutzen. Ich bin ehrlich gesagt total erstaunt, weil das hieße ja, dass Sie Batterieherstellern irgendwie vorschlagen, dass die 300 Zyklen genug sind und dass das am Ladeverhalten dann am Ende irgendwie liegt und der Anwender diese 300 Zyklen irgendwie anders ausnutzen müsste als die 5000 Zyklen der anderen Lithium-Ionen. Wie ist das? Ja, wie verträgt sich das in solchen Verhandlungen? Was schlagen Sie da vor?
Die Sache ist die, dass um diese Zyklenstabilität sehr großer Hype generiert wird, wenn man dann mal genau hinschaut und betrachtet, wie weit diese Elektroautos am Ende fahren, dann kommt man gar nicht zu hohen Zyklenzahlen. Und soweit ich das verstehe, diese 5000 Zyklen, wenn man das jetzt mal hochrechnen würde, ich kann 1000 solcher Vollzyklen machen, mal rund 600 Kilometer, dann wären das ja 600.000 Kilometer. Da ist man schon an der Leistungsgrenze sonstiger Komponenten eines solchen Elektroautos. Wobei man dazu sagen muss, das ist nur die halbe Wahrheit. Wenn ich natürlich die Zyklenfestigkeit steigern kann, vielleicht um das Doppelte, dann reduziert sich automatisch der Preis für den Akku. Insofern ist man natürlich bestrebt, möglichst viele Zyklen zu generieren. Und das ist natürlich auch unsere Bestrebung. Und wir sehen da, ja, was uns betrifft, noch ein erhebliches Potenzial, das weiterzuentwickeln.
Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Aspekt, und zwar die Rohstoffverfügbarkeit, zu sprechen kommen. Wie ist das denn bei Silizium? Bei Graphit ist es ja tatsächlich so, dass China auch in diesem Bereich, bei diesem Material sehr, sehr dominant ist. Ist das bei Silizium ähnlich oder wie sieht das aus?
Bei Silizium ist die Lage deutlich anders. Ich kann Silizium mehr oder weniger überall abbauen. Es gibt auch in Deutschland entsprechende Abbaugebiete und Vorkommen. Ich hatte eingangs erwähnt, es ist das zweithäufigste Element auf der Erde. Es wird in Form von Quarz bei entsprechenden Lagerstätten abgebaut und da gibt es überhaupt gar keine Beschränkung. In unserem Fall, wir testen sogar unsere Siliziumanoden mit recyceltem Silizium aus der Photovoltaikindustrie. Und auch dort gibt es recht interessante Ansätze, dass auch das funktionieren würde.
Aber also nur weil der Abbau möglich ist, auch hier in Europa, heißt es ja nicht, dass es auch gemacht wird. Wird das auch hier tatsächlich in großem Stile gemacht, Silizium abgauen?
In Deutschland, da muss ich gestehen, ich weiß, dass es in NRW Abbaugebiete gibt, aber ich denke nicht, dass das die große Relevanz hat, ob man das jetzt unbedingt in Deutschland abbauen kann. Aber Europa hat auf jeden Fall einen sehr großen Zugriff auf hohe Vorkommen von Silizium. Es ist ja so, Silizium ist ja nicht nur ein Element, was in die Batterieindustrie oder in der Halbleiterindustrie eingesetzt wird. Silizium brauche ich in der Metallurgie, man macht Aluminium damit hart und so weiter. Insofern ist diese Ressourcenverfügbarkeit an der Stelle in jedem Fall gewährleistet.
Jetzt könnte ich mir gut vorstellen, dass alle Hersteller in Deutschland sehr, sehr stark daran interessiert sind, ein Startup da ins Boot zu holen, die eben daran forschen. Ich meine, das ist ja nun mal ein Trendthema in der Batteriewelt. Wie viel dürfen Sie sagen? Fragen wir es mal so.
Ich kann so viel sagen, dass wir mit allen bekannten Herstellern in Gesprächen sind. Teilweise laufen auch schon Tests in Kooperation mit diesen Herstellern, um zu demonstrieren, dass das, was wir getestet haben, auch in Kombination mit deren Materialien funktioniert. Das kann ich in dem Moment erwähnen. Weitergehende Sachen sind natürlich streng vertraulich. Es ist generell so, das muss man auch sagen, man muss ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit an der Stelle schaffen. Und das ist genau der Versuch, über die Tests diese Glaubwürdigkeit herzustellen.
Super, super spannend zu hören. Was glauben Sie denn, wenn Sie jetzt mal in die Glaskugel reinschauen, wie lange dauert sowas? Und wenn Sie denn einen oder mehrere Batteriehersteller überzeugen, wie lange dauert das bis zur Serienreife, dass in zukünftigen E-Autos diese Silizium-Anoden auch verbaut werden?
Das hängt ein wenig von der Investitionsfreude möglicher Partner ab. Man muss dazu sagen, es gibt auf unserer Seite schon einen sogenannten Rolle-zu-Rolle-Prozess, wo wir in Kleinserie diese Anoden herstellen. Und es gibt auch in Kooperation mit einem unserer Investoren, das ist von der Denne Anlagentechnik, mit denen sind wir gerade in der Planung einer Art Vorserienanlage. Und diese Anlage würde dann schon kleinvolumig in der Lage sein, Zellen herzustellen. Der Prozess, bis das dann in eine breite Anwendung geht, ist natürlich langwierig über Zertifizierung etc. Aber grundsätzlich stehen wir eigentlich bereit, auch diese Sachen großvolumig herzustellen. Realistisch 2 Jahre.
Herr Norbert, herzlichen Dank für Ihre Erläuterung und wir drücken natürlich die Daumen, dass das so schnell wie möglich geht und da die letzten Herausforderungen aus dem Weg geräumt werden. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare, sind Sie ähnlich überrascht wie die Hersteller, die Großen, dass es in Deutschland ein Startup gibt, was an diesen Siliziumanoden forscht und entwickelt? Ja, ansonsten schalten Sie nächsten Sonntag wieder ein, da geht's wieder bei uns weiter und machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.